Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch wieder mal herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 116. Thema der Woche: So schlägt Herr Ritter den S&P 500.
Also, wer wird uns heute besuchen, Marcel?
Ja, der Herr Ritter. Wir haben ein doch interessantes Interview mit ihm geführt.
Ja.
Seid also gespannt. Und ja, ich bin selber ein bisschen gespannt auch, was da so rauskommt.
Das Schöne ist nämlich tatsächlich, wir werden anschließend seine Trades auch begleiten die nächsten 3 Monate und völlig offen und transparent zeigen, ob er es wirklich geschafft hat und wie und wieso, weshalb und warum wird er uns heute, wie gesagt, nochmal erläutern. Was sich tatsächlich heute lohnt, es kommt jetzt keine Werbung, keine Angst. Wir verschenken etwas zum 4. Advent. Marcel, warum lohnt es sich jetzt heute, uns auf Instagram zu folgen?
Genau, weil wir jetzt ein Post posten, der letzten Endes natürlich mit unseren Geschenken gespickt ist, die wir einmal zu Weihnachten verteilen, an diejenigen, die mit der kreativsten Idee um die Ecke kommen, wie man dann unsere Geschenke auch unter dem Weihnachtsbaum oder irgendwo ganz kreativ weihnachtlich präsentieren kann, uns dann ein Foto schicken und dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen. Also einfach die Idee unter diesen Post kommentieren.
Also natürlich ganz, ganz wichtig, die Top 3 Ideen werden dann auch schon am Montag versendet, damit alle, die beim Aktiencheck auch am Sonntag mit dabei sind, noch die Chance haben. Marcel, wie war denn deine Woche? Wie findest du denn jetzt eigentlich hier unser neues MVI-Studio?
Ja, sehr schön. Ich habe mich direkt schon eingelebt. Ich finde es hier toll und hast du wirklich gut gemacht.
Danke.
Sehr, sehr gut vorangegangen.
Also nochmal lieben Dank an meine Frau, die das hier so eingerichtet hat. Wahrscheinlich würden wir hier auf Bananenkisten sitzen, wenn ich sie nicht hätte.
Auf dem Boden.
Und am Sonntag muss man auch sagen, im Aktiencheck, man sieht uns wieder. Also für alle, die uns vermisst haben, ja, schaltet einfach ein am Sonntag im Aktiencheck. Und da haben wir auch 4 spannende Unternehmen. Aber Marcel, was hat denn diese Woche eigentlich so die Börsen bewegt?
Ja, also jetzt kam ganz früh die Nachricht hinein, dass Nemetschek sich verstärkt. Und Nemetschek bin ich ja schon ewig auf der Lauer. Ja, eigentlich wollte ich schon viel eher mal einsteigen. Aber so richtig ergeben hat sich es irgendwie nicht, obwohl die Aktie auch immer wieder mal herunterkommt. Jetzt kann man sagen, dass Nemetschek so eine Art Outdesk von Deutschland ist, muss man so mit fairerweise sagen, sind im Ingenieurswesen, softwaretechnisch sehr, sehr breit aufgestellt, haben eine sehr große Kundschaft, sehr breite Kundschaft und auch eine Tochtergesellschaft, die sich Maxon nennt. Und diese hat eben diese Woche zugekauft, und zwar den Softwareentwickler Pixologic. Und das ist eben eine perfekte Ergänzung für das Maxon-Portfolio und bezahlt das Ganze eben in Aktien. Und was macht Pixologic eigentlich? Sie sind Entwickler von ZBrush. Und ZBrush ist eine sogar Oscar-prämierte und branchenführende Software für Sculpting und 3D-Modellierung. Also hier kommen wir tatsächlich dem Geschäftsmodell von Ansys, von Autodesk sehr, sehr nah. Und sie haben auch, ja, mal viele große Kunden, vor allen Dingen natürlich aus den Reihen der Filmstudios, Spieleentwickler, Designer, aus der Werbebranche, Illustratoren und natürlich auch Künstler. Und ich finde, das ist eine schöne Ergänzung, gerade auch die Nemetschek-Aktie. Und sie ist ja auch ein wahrer Dauerläufer, wenn auch immer mal ein bisschen volatiler. Ja. Aber langfristig wirklich eine super Aktie, eine schöne aus der zweiten Reihe, die ordentlich Performance macht.
88% in einem Jahr, 552,9% in den letzten 5 Jahren. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich würde dir ja anbieten, passend zu Weihnachten, dass wir uns welche für die MVI-Holding holen, wenn du möchtest.
Ja, das ist ja verlockend.
Dann hast du sie gleich in deinem Depot und wir teilen uns den Erfolg gemeinsam. Hm. 5 Stück?
5 Stück.
Okay, so wird's gemacht. Frohe Weihnachten, Marcel. Und wer auch hofft, dass er ordentlich Rendite nächstes Jahr für seine Aktionärinnen und Aktionäre erwirtschaften wird, ist Steffen Greubel. Kennst du den?
Nein.
Steffen Greubel ist der Metro-Chef und er will den Umsatz des Großhändlers deutlich ankurbeln. Metro erwartet für das Geschäftsjahr 2021-2022 ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 3-7% und damit will man wieder auf das Niveau von vor Corona kommen. Okay, finde ich legitim, würde ich mich auch freuen natürlich, weil es ein deutsches Unternehmen ist, auch ein deutscher Arbeitgeber, wenn sie das schaffen würden. Das operative Ergebnis, also das bereinigte EBITDA, werde aber auch aufgrund von Investitionen in die Digitalisierung stagnieren und auf dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres von rund 1,18 Milliarden Euro liegen. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, Handel, wahrscheinlich nicht so hohe Margen, habe ich mir mal angeschaut, wie hoch ist denn eigentlich der Umsatz? Und der Umsatz soll dieses Jahr auf ungefähr 24,7 Milliarden Euro zurücklegen. Also zurückgehen sozusagen und das ist tatsächlich nicht wirklich viel. Er möchte, also finde ich mit der Marge, muss man tatsächlich sagen, und er möchte am 26. Januar, also liebe Metro-Aktionäre, wenn ihr uns zuhört, am 26. Januar möchte er seine neue Strategie vorlegen. Ich bin gespannt. Ich glaube persönlich nicht an die Metro und dass es sie vielleicht in 20, 30 Jahren noch gibt. Ich würde mein Geld, glaube ich, woanders parken. Was sagst du? Oder investieren lieber?
Ja, absolut. Ich bin völlig bei dir. Natürlich hat die Metro auch schon einiges an Umstrukturierung hinter sich, nachdem man ja auch diese Economy an die Börse gebracht hat, also sprich die Media-Saturn-Geschichte und natürlich auch europaweit die Elektronik-Handelskonzerne an die Börse gebracht hat. Dann hat man Real veräußert mittlerweile an Kaufland, die im Prinzip jetzt alle umgebrandet sind nahezu. Und ja, man verschlankt sich weiter und weiter und es ist natürlich auch schwierig, hier jetzt ein Unternehmen zu kaufen, was noch keine Strategie hat, weil wird ja erst im Januar vorgestellt. Ist natürlich auch immer so eine Sache.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich mag die Metro. Ich gehe da gerne hin, weil du kriegst alles in großen Gebinden. Also wenn wir mal eine Feier haben etc., dann kann man da richtig cool einkaufen. Aber ich glaube, so für den Bedarf des täglichen ist es schwierig und ich glaube, wir haben ja jetzt auch immer mehr und mehr Unternehmen, wie heißen sie alle, Flink, die Gorillas etc., auch Amazon, die alle immer mehr anfangen, selber das Food auszuliefern, Rewe natürlich auch und da ist dann natürlich einfach die Frage, werden sie sich da durchsetzen, vielleicht werden sie mit Startups kooperieren, also zum Beispiel mit Gorillas und Flink, dass sie darüber vielleicht ihre Waren verkaufen, würde natürlich auch Sinn machen, also ich würde Metro jetzt noch nicht komplett abschreiben. Aber ich bin mal gespannt, 26. Januar, wie die neue Strategie sich entwickeln wird.
Ja, anschauen werden wir sie auf jeden Fall. Ja. Eine Strategie hat Pfizer zum Beispiel schon und zwar schon offensichtlich sehr lange, denn sie gefallen mir auch immer und immer mehr, weil neben den Impfstoffen, die sie ja doch erfolgreich mittlerweile etabliert haben, haben sie ja auch die Medikamente, die haben wir auch schon angesprochen, schon in der Prüfung und auch in der Zulassungsphase. Und jetzt gab es einen Zukauf und zwar haben sie Arena Pharmaceuticals übernommen. Es werden $100 je Aktie für die Arena-Aktionäre bezahlt. Das heißt, mit anderen Worten, 6,7 Milliarden Dollar werden für Arena auf den Tisch gelegt und das wird auch alles in Barmitteln finanziert. Die Aktie Arena plus 80% gleich mal in die Höhe geschossen und erweitert das Portfolio von Pfizer ganz deutlich. Pfizer-Aktionäre fanden das auch sehr gut, beziehungsweise der Markt fand das gut, denn es gab immer mehr. Mit anderen Worten, die Aktie ist gleich mal ordentlich angestiegen. Das lässt sich also doch weiterhin gut machen. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, weil auch das Portfolio von Pfizer sich damit natürlich erweitert und eben auch da vielleicht auch ein Imagewandel stattfindet, dass man eben doch bekannt ist für andere Produkte.
Marcel, was denkst du eigentlich, wie hoch ist der Ökostromanteil in Deutschland?
Ich glaube so um die 50%.
Ja, wir waren auf dem Weg dorthin, doch er sinkt jetzt. Und wir sind bei vorläufigen Berechnungen, werden wir im Jahr 2021 einen Ökostromanteil von 42% haben. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so wirklich viel, wenn man das immer so hört. Wir müssen davon wegkommen, wir müssen viel mehr ausbauen. Ich hätte gedacht, wir sind schon deutlich weiter, oder? Was denkst du?
Ja, das wäre natürlich auch gut, ja, sicher. Also umso mehr, desto besser. Aber ja, bisher noch nicht.
Und zwar hat die Stromerzeugung aus Solarenergie um fast 5% zugenommen, jedoch sei vor allem oder ist in der ersten Jahreshälfte was deutlich windärmer und deswegen haben wir einfach weniger Ökostrom. Und deswegen hoffe ich, dass irgendjemand, irgendein Politiker hier uns zuhört, weil ich glaube, man sollte es bei diesem Strommix genauso machen wie an der Börse. Und da zählt Diversifikation, ist alles breit gestreut, nie bereut. Und warum soll man denn nur in Solar und Wind? Ich finde, Wasserkraft ist eine viel zu unterschätzte Kraft, über die wir gar nicht reden. Und man muss auch tatsächlich sagen, die Atomkraft. Da bin ich mal gespannt, auch wie die EU das ganze Thema jetzt bewertet. Sie sind gerade dabei, es auch neu zu bewerten. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Atomkraft sogar eine grüne Energie werden wird. Vielleicht sogar auch, wenn nur temporär. Aber die Franzosen sind natürlich auch ganz stark dabei. Emmanuel Macron macht hier enormen Druck auf die EU. Und wenn man den Bereich Wasserkraft spielen möchte, möchte ich nochmal an meine Investmentidee erinnern, an Uniper. Und seit der Idee sind sie 30% knapp im Plus. Und sie sind ganz groß im europäischen Bereich der Wasserkraft aufgestellt. Also sie sind gar nicht so schmutzig, wie alle immer denken.
Ja, auch das Thema Geothermie ist, finde ich, ein sehr, sehr unterschätztes Thema. Ja. Auch da kann man durchaus mehr machen. Und Atomkraft heißt ja nicht unbedingt nur die Spaltung von Atomkernen, sondern natürlich auch die Fusion. Das ist auch ein großes Thema. Und wenn das mal vielleicht in den nächsten 5, 6, 7, vielleicht auch bis 10 Jahren irgendwann mal salonfähig wird, dann wäre das sicherlich auch ein echter Gamechanger. Philipp, es gibt jetzt endlich einen Plan der FED.
Ja, sehr schön.
Und das fand ich auch sehr gut, dass man endlich mal eine ganz klare Strategie vorzeigt, was wird wie wann passieren und eintreten und die Zinsen werden schneller angehoben, als es erstmal zunächst erwartet wurde. Erwartet wurde nur 2 Anhebungen im nächsten Jahr, also sprich 2022 in Höhe von 0,25%, doch jetzt sagte die FED eben, es werden 3 Zinsschritte sein, also sprich insgesamt dann in Summe 0,75%. Im Jahr darauf, 2023, sollen weitere folgen, und zwar 3 Stück, also genauso wie auch 2022. Und 2024 sollen es weitere 2 Schritte geben, also auch da nochmal 0,5% darauf. Das heißt, in Summe reden wir von 2%. Und ich würde auch sogar sagen, dass es vielleicht gar nicht, also in Klammern, dass es wahrscheinlich gar nicht so weit kommt, weil natürlich andere Einflüsse immer eine Rolle spielen. Und dann am Ende ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig diese Inflation wirklich ist. Da habe ich immer noch meine großen Zweifel. Dennoch wird auch das Tapering natürlich durchgeführt. Das heißt, dass die Anleihenkäufe zurückgefahren werden. Und das heißt nur mal so zum Verständnis nicht, dass dem Markt Geld entzogen wird, sondern dass einfach kein neues Geld hineingepumpt wird. Das ist also etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen, weil es wird nicht weniger. Und jetzt hat man ja auf der anderen Seite trotzdem noch insgesamt das Geldvermögen insgesamt wird weiter wachsen, weil natürlich auch Kredite weiterhin gegeben werden, so wie es eben auch schon vor diesen Eingriffen der jeweiligen FED und EZB war. Und all das natürlich aufgrund der hohen Inflation, die aktuell noch stattfindet, 6,7% wurden jetzt zuletzt gemeldet in den USA, aber sollte das Ganze doch vorübergehend gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen, dass man von diesem Plan nochmal abweicht. Wenn nicht, finde ich es auch noch okay bei 2% Zinsen. Es ist ja auch jetzt nicht, also ist ja kein Schritt, der innerhalb von einer kurzen Zeit sonst wie weit hochläuft und auch nicht völlig willkürlich daherkommt. Der Markt hat es sehr positiv aufgenommen. Es ging mit einem doch sehr, sehr starken Bounce nach oben, doch in die richtige Richtung, selbst bei den Tech-Werten. Und hier sieht man, dass vielleicht schon die Ersten erkennen, ach Moment, diese hochprofitablen Tech-Werte werden da auch jetzt nicht allzu große Probleme bekommen. Hier wird es wahrscheinlich eher andere Zombies treffen, die eben doch recht hohe, jetzt schon relativ Probleme haben, Zinsen zu bezahlen auf die Fremdkapitalleistungen, die sie haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und letzten Endes, jetzt ist viel Geld aus dem Markt geflossen, muss man auch mal sagen. Und Cash ist ja auch aufgrund der hohen Inflation jetzt nicht unbedingt ein gutes Asset. Irgendwo muss das Geld wieder hin. Und das wird auch sicherlich den Weg dann in Richtung Aktien zurückfließen und vor allem dann natürlich in die profitablen, beziehungsweise natürlich auch ein Teil zu den Anleihen, die natürlich dann höhere Zinsen bringen, aber das ist wahrscheinlich auch eher zugunsten der höheren Rendite.
Also ich bin total gespannt, ich bin auch gespannt, was der Immobilienmarkt macht. Ich finde, der läuft aktuell, wenn ich das hier bei uns hier im Baugebiet sehe, aktuell sehr, sehr stark und sehr, sehr heiß auch. Also ich sehe hier Immobilien genauso wie unser. Also das Haus wird baugleich mit unserem, 100 Quadratmeter weniger Grundstück und in einem Jahr 100.000 Euro mehr. Und die Leute machen's. Also ich sehe jetzt, ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht wieder eine Immobilienblase in den USA auch erleben können. Ich könnte mir vorstellen, dass die Immobilienwerte in den USA aktuell gerade abgestraft werden, oder?
Also es ist auf jeden Fall, ja, also die starten alle so ein bisschen im Minus, mal abgesehen von der Horten, die da nicht ganz so stark um die Rede kommen. Die Pulte Group zum Beispiel werden mit minus 5% starten. Also klar ist natürlich
genau, also negativ. Es wird eine spannende Geschichte, aber es ist halt auch, wie weit kann die Fed wirklich die Zinsen anheben? Weil sie werden sowas nicht riskieren, dass sich sowas nochmal wiederholt.
Genau, auf der anderen Seite ist natürlich auch der europäische Markt interessant. Die EZB wird natürlich nicht annähernd so voranschreiten können, weil wir ganz andere Verhältnisse haben, ganz andere Situationen. Gerade auch der Länderausgleich ist da natürlich ein Riesenpunkt. Und ich glaube, da ist das für den europäischen Markt noch weit entfernt.
Du kennst ja Encarvis aus Hamburg.
Genau.
Und sie haben in den USA, gibt's ein Pendant, also das gehört nicht zu Encarvis, das ist wichtig. Das heißt Savion. Und Shell hat RWE ausgestochen. RWE wollte den Solarparkentwickler Savion kaufen oder Savion wahrscheinlich, aber Shell hat zugeschlagen und der Ölkonzern stärkt seinen Bereich. Also sie wollen ja wirklich investieren in Solar- und Energiespeicher. Sie haben ja angekündigt, pro Jahr 2 bis 3 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien zu stecken und das wollen sie bis 2050 sogar machen. Finde ich persönlich relativ wenig bei den ganzen Cashflows, die man hat und bei den Dividenden, die man zahlt. Aber es ist doch ziemlich interessant, weil Shell hat ja schon bekannt gegeben, ihre ambitionierten Klimaziele. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral sein. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß gegenüber 2016 bereits um die Hälfte sinken. Und sie sagen oder sie begründen diesen Kauf einfach, dass sie sagen, als eine der am schnellsten wachsenden und kostengünstigsten erneuerbaren Energiequellen ist die Solarenergie ein entscheidendes Element in unserem Portfolio. Das sagte der Shell-Manager Will Swan wahrscheinlich. Und Savion ist aber noch gar nicht so groß und der Deal wird beziffert auf ungefähr 1 Milliarde US-Dollar. Man hat in der Pipeline mehr als 18 Gigawatt an Solar- und Energiespeicherprojekten in 26 Bundesstaaten. 12,5 Gigawatt davon sind Solarprojekte in der Entwicklung. Nur etwa 2 Gigawatt in diesen ganzen Projekten sind bereits in der Bauphase oder schon am Netz. Das ganze Unternehmen sitzt in Kansas City und beschäftigt derzeit 124 Mitarbeiter. Und mich würde mal einfach mal interessieren, wie viel Umsatz steht schon dahinter? Wie hoch sind die Multiples, die hier bezahlt wurden? Und klar, Shell ist aktuell noch in der glücklichen Lage. Ölpreis ist teuer, sie haben starke Cashflows. Aber ich glaube, das ist eher mehr eine Facette. Ne? Wenn man Dividenden erhöht, Aktien zurückkaufen will, das zeigt mir nicht wirklich, dass man hier bereit ist, diesen Tanker radikal umzulenken. Ich glaube tatsächlich, wenn Shell auch diese 2 bis 3 Milliarden, wenn man sagen würde, man streicht mal die Dividende komplett für ein paar Jahre, um diese Dividendenzahlungen komplett auch zu investieren, würde ich Shell tatsächlich zutrauen, dass sie mit den starken Cashflows, die einfach Gase und Öl noch mit sich bringen, tatsächlich das Ruder rumreißen können. Aber ich glaube jetzt, wenn man einfach anfängt, in diesen Bieterwettkampf zu gehen, das wird auch nicht lange gut gehen. Und das ist ja dann immer so, das wird immer hochgeschaukelt, das wird RWE und Shell, die RWE wird wahrscheinlich bis an die Schmerzgrenze gegangen sein. Und dann kann ich mir einfach auch vorstellen, dass solche großen Cash-Konzerne, Ölkonzerne einfach auch sagen, hier komm, koste was es wolle, wir schlagen hier zu. Was denkst du?
Ja, das führt natürlich dazu, dass man auch einfach mal Überbewertungen kauft. Das kann natürlich durchaus sein. Und wer da wie das Rennen macht, ist auch immer ganz schwierig zu sagen. Und es muss ja auch nicht schwarz und weiß sein. Also selbst wenn man eine Dividende jetzt einfach mal gleich behält und die überschüssigen Einnahmen im Prinzip dafür verwendet, macht das wahrscheinlich auch Sinn oder einfach nur einen Teil streicht. Ne? Man muss ja sagen, wenn die Dividende komplett weg ist, wer hat dann noch diese Shell-Aktien? Ist ja auch eine gute Frage. Dann, ne? Wenn die Zukunft nicht stimmt, ESG stimmt nicht, Nachhaltigkeitsthema ist nicht gegeben, Dividende gibt es keine mehr. Welche Gründe sollte man noch für eine Shell-Investition haben? Insofern muss man das sicherlich irgendwo ausbalancieren und das wird Shell schon ganz gut hinbekommen. Vielleicht lohnt sich auch wirklich diese Ausspaltung des Shell-Konzerns. Das wird ja auch hier und da immer mal mit besprochen, hat man ja auch schon mal hier in unserem Podcast.
Wir haben gerade über Zinsentscheidungen gesprochen. Gerade hier auf meinem Handy kommt als Ticker, die britische Notenbank prescht mit Zinserhöhungen vor. Ich lese mal ganz kurz vor. Aus der Welt. Die Bank of England erhöht überraschend den Leitzinssatz. Sie ist damit die erste der großen Zentralbanken weltweit, die seit Ausbruch der Pandemie den Schlüsselsatz anhebt. Er steigt am Donnerstag auf 0,25% von zuvor 0,1%. Also finde ich heftig, so schnell, so viel und jetzt, also ist das wirklich temporäre Inflation?
Ja,
warum nicht? Also es bleibt spannend.
Also das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das schon lange in der Diskussion war in Großbritannien, aber die Inflation, ob die wirklich nur kurzfristig war, also jetzt vorübergehend, können wir ja erst sagen, wenn die Preissteigerungen durch sind, also vom letzten Jahr. Wir müssen ja mal sehen, das ist ja ein Jahr Vergleich.
Ja.
Natürlich ist da der Ölpreis weiterhin gestiegen, also die Statistik ist es ja ganz klar. Und gerade auch in Europa, muss man ja auch sagen, gab es ja auch die ein oder anderen Maßnahmen. Wir dürfen gespannt sein, was passiert nächsten Sommer, wenn genau das ein Jahr her ist, dass die Preise so angestiegen sind und ihren Peak mittlerweile erreicht haben. Dann wird es spannend, ob die Inflation nach wie vor so anhält oder nicht. Und da glaube ich nämlich noch nicht dran.
Also ich kann es nur aus meiner Branche sagen. Und da ist es tatsächlich so, es gab keine Preissenkungen. Das ist halt einfach so Medizintechnik irgendwie, das macht keiner. Aber es wird jetzt richtig erhöht. Also nächstes Jahr gibt es richtige Hammer. Wir haben jetzt seit 5 Jahren die Preise nicht erhöht. Wir werden nächstes Jahr auch im mittleren einstelligen Bereich die Preise erhöhen. Ich bin mal gespannt, auch wie unsere Wettbewerber das machen. Also was man da hört, wird...
Wenn du älter bist, Papa, was machst du dann eigentlich?
An später denken ist so wichtig. Deshalb machen wir Altersvorsorge so einfach. Schon ab 25 Euro im Monat. Infos auf ergo.de oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo.
Es wird schwierig.
Ja, wird aber dann kippen, wenn mehr Angebot da ist. Das ist natürlich in der Medizinbranche wahrscheinlich nicht so sehr der Fall. Ich meine, da waren Anhörungen wahrscheinlich auch in der Tagesordnung, egal jetzt in welchem Bereich.
Ja.
Aber gerade in diesem Warenkorb, der ja zur Inflation mitgezählt wird, gibt es auch sicherlich wieder hier und da Produkte, die natürlich dann aufgrund des hohen Angebotes dann einfach nicht mehr Preissteigerungen durchsetzen können. Ich glaube, da werden wir, ich bleibe weiterhin dabei, dass die vorübergehende Phase der Inflation da ist, die nur so lange vorübergehend ist, bis natürlich auch die Vergleichswerte Sinn machen. Also, dass es jetzt nur 2 Monate war, war ja auch utopisch zu glauben. Ja. Und deswegen ist für mich der nächste Sommer entscheidend in dem Bereich.
Was hat dich denn positiv überrascht die Woche?
Ja, positiv überrascht hat mich Evotec. Hier gab es eine Nachricht und zwar, sie erhalten eine Förderung von der Bill und Melinda Gates Stiftung.
Und das
ist 18 Millionen Dollar, das ist für Evotec ein ganzes Stück Geld. Und was wird damit gemacht? Und zwar geht es um die Wirkstoffforschung oder ein Programm dazu für Frauengesundheit. Und jetzt möchte man eben mit dem Geld von der Studie an bis hin zur präklinischen Entwicklungsphase das Ganze finanzieren. Und das ist für Evotec, wie ich finde, immer wieder ein Ritterschlag, dass sie hier einiges richtig machen. Und wenn solche Gelder einzunehmen, ist durchaus da förderlich. Vor allen Dingen zeigt es auch, wie disruptiv und gut Evotec da arbeitet. Was war denn so dein Top?
Also Evotec, tolles Unternehmen. Toll, toll, toll. Mein Top der Woche ist Airbus. Qantas aus Australien stellt ihre Inlandsflotte komplett von Boeing auf Airbus um. Und Airbus soll bei diesem Großauftrag, also sie haben schon eine Zusage gemacht von 40 festen Maschinen. Und dazu gibt es noch eine Kaufoption für 94. Und es gibt insgesamt dann 134 Bestellungen für A320neo und 40 Stück für die A220er Maschinen. Also das ist ordentlich und das Lieferfenster erstreckt sich über mehr als 10 Jahre und ist natürlich auch wieder gut für uns in Europa, schlecht für Boeing aus den USA, ne?
Ja, das stimmt, ein ganz klares Zeichen. So soll es für Boeing eigentlich nicht sein, aber gut, gut für Airbus, freuen wir uns für das Unternehmen, das ja auch im DAX ist. Mein Flop der Woche sind die gesunkenen Baugenehmigungen für neue Wohnungen. Denn das ist ja ein ganz großes Thema. Ja, nach wie vor ist ja auch für die neue Regierung ein ganz großes Thema, diese Mietpreise, die da eben so unfassbar hoch sind. Und im Oktober sank die Zahl zum ersten Mal seit 4 Monaten wieder recht deutlich. Und zwar ging es insgesamt um 3,2% zurück. Zumindest die Ein- und Zweifamilienhäuser, also auch wie du sie jetzt hier so hast, sind zumindest angestiegen. Das war so ein bisschen das Trostpflaster. Natürlich nochmal so die letzten Finanzierungen auf dem Zinsniveau vielleicht, weiß man nicht. Mehrfamilienhäuser sind zurückgegangen, -6,7%, das ist heftig. Also zumindest die Genehmigungen, ne, muss man vielleicht nochmal erwähnen. Und die Renovierungen ebenfalls -5,7%, auch hier also sehr, sehr deutliche Rückgänge. Das ist, wie ich finde, keine gute Entwicklung, aber nochmal eine gute Chance natürlich jetzt, wo wir ja so eine Art Bauministerium haben, bei uns, ne, Bau- und Wohnministerium heißt das, glaube ich, das ist eine Chance für die neue Regierung, hier mal anzusetzen und eben diese Bürokratiehürden abzubauen, die Investitionen zu erleichtern und da einfach nach und nach Wohnraum entstehen zu lassen, was das Problem dann nach und nach auch wieder so ein bisschen unter Kontrolle bekommt.
Ich gucke gerade mal, die Zinsen in den letzten 12 Monaten für Baufinanzierung sind im Schnitt, Zinsbindung hatten wir 0,36 vor einem Jahr. Aktuell sind wir schon bei 0,73. Gucken wir mal noch vor Covid. Ist auch, glaube ich, nochmal eine ganz interessante Geschichte. Da waren wir schon bei 0,63. Also wir sind schon höher, als bevor es losging.
Ja.
Also wird alles relativ spannend, was hier passiert. Ich habe ja noch meine 3 Bayer-Aktien und die werde ich erhalten bis zum Ende. Und mein Flop der Woche sind einige Bayer-Aktionäre. Man hat jetzt erste positive Lichtblicke gehabt wegen den ganzen Monsanto-Klagen. Und jetzt hat eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die heißt Tilp, und sie vertritt nach eigenen Angaben vom Mittwoch mehr als 250 institutionelle Investoren und eine Vielzahl von Privatanlegern. Und sie fordern mehr als 1 Milliarde Euro wegen dem Kauf von Monsanto. Und da haben sie jetzt Klage eingereicht und ich finde, das ist wieder eine Phrase. Also wenn ich Aktionär bin, wenn ich Einzelaktionär bin, also Leute, ne, dann beschäftige ich mich doch mit meinem Investment. Und wenn ich nicht einverstanden bin mit dieser Übernahme, dann verkaufe ich meine Aktien. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also aus Privatanlegersicht ja, definitiv. Bei größeren weiß ich jetzt nicht, wie weit da irgendwelche natürlich ja Vorgaben innerhalb des Fonds oder was auch immer. Ne? Das ist ja die Frage, was da dahinter steckt. Aber ich bin sonst bei dir, ja.
Also, mein Gott.
Warum denn noch Hürden jetzt aufbauen, die gerade eben irgendwie Luft an diese Sache lassen? Also es ist gerade eigentlich ein ganz guter Newsflow. Das kann die Aktie eigentlich sogar gebrauchen und es wären gute Impulse für das Unternehmen. Und dann kommt man eben hintenrum wieder mit dem nächsten Hammer, um zu erschweren, dass das natürlich nicht für die Aktionäre nicht schön war, dieser Verkauf, dieser Abverkauf der Aktie. Das ist ja keine Frage. Aber jetzt damit um die Ecke zu kommen und nochmal das Leben zu erschweren, wo die Situation ohnehin schon leicht problematisch ist, oder leicht ist vielleicht noch untertrieben, dann ist das natürlich vielleicht nicht der richtige Move. Aber gut, so sind wir. Ja, manche haben wahrscheinlich die Aktie einfach, weil sie die Aktie haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen seltsam.
Augen auf bei der Aktienauswahl, das sagen wir ja immer wieder. Und somit würde ich sagen, schlagen wir jetzt auch gleich die Brücke zu unserem Gast. Und jetzt machen wir doch nochmal einen Einspieler zum ganzen Thema des Podcasts.
Und sagt mal, worum geht es heute?
So, kommen wir zum Thema des heutigen Tages und wir haben heute einen lieben Gast, den Maximilian Ritter, der sich heute hier mal vorstellen möchte, der einen Börsendienst auch betreibt und den auch gleich mal noch ein bisschen näher vorstellt. Und deswegen begrüße ich Maximilian Ritter, hallo und guten Morgen.
Hallo zusammen.
Kannst du dich bitte kurz für unsere Community vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, hallo. Genau, natürlich. Mein Name ist Maximilian Ritter. Ich bin 41 Jahre alt, bin quasi an der Börse dabei, seit ich Jugendlicher bin. Bin damals schon quasi zu Schulzeiten zur Börse gekommen und habe damals noch übers Telefon und direkt über die Bank quasi Aktien gekauft. Da gab es noch keine Online-Broker. Da musste man noch quasi einen Zettel ausfüllen und bei der Bank abgeben, wenn man eine Aktie ordern wollte. Und habe dann so meine ersten Erfahrungen damals gemacht, habe dann aber erstmal alles versenkt, wie es halt vielen Anfängern so geht.
Klassiker.
Habe alles, was ich so quasi angespart habe während meiner Jugendzeit, war weg und ich hatte auch sogar noch Schulden, weil ich auch noch dummerweise einen Kredit aufgenommen habe. Ja, und dann stand ich erstmal da mit nichts und dann habe ich mir aber gedacht, ja, jetzt aufgeben oder richtig angreifen. Und ich habe mich dann irgendwie dann doch fürs richtig angreifen entschieden und habe gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen. Und was waren denn meine Fehler? Die ganzen typischen Anfängerfehler. Und ja, bin auch auf Betrügereien reingefallen und habe dann gesagt, ich will die Börse von allen Seiten kennenlernen. Das heißt, ich habe entsprechend studiert, habe dann Finanzschwerpunkt studiert, habe Praktikum bei der Börse gemacht, habe auch bei Firmen gearbeitet, um einfach Einblicke zu bekommen und habe dann auch angefangen, eben über die Börse zu schreiben und Börsenmedien sozusagen mit aufzubauen, sowas in die Richtung um einfach von allen Seiten die Börse kennenzulernen und ja, habe dann das Trading so nach und nach entwickelt. Also anfangs habe ich den richtigen Zeitpunkt einfach gehabt, um zu starten. Das war 2003, als ich dann den Neustart gemacht habe. Da lag die Börse quasi nach dem Dotcom-Boom am Boden. Habe dann da wieder gestartet, ein paar Mal auch Glück gehabt und das Depot richtig nach oben getrieben, also die Verluste aufgeholt und auch noch ja, richtig schön ins Plus gelaufen. Und aber irgendwann wurden mir dann die Schwankungen zu wild. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, ja, ich mag keine fünfstelligen Schwankungen am Tag. Das ist irgendwie dann zu wild für mich. Ich muss irgendeine Strategie, irgendwas entwickeln, um einfach da ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen und um ja, ruhig schlafen können zu einfach. Genau. Und dann kam natürlich auch dazu, wenn man dann eine Familie gründet, dann möchte man einfach diese wilden Zeiten vielleicht auch ein bisschen, ja, ruhiger haben. Und deswegen bin ich dann letztendlich so auf die Suche gegangen, habe viele Bücher gelesen, also die Zahl war bestimmt dreistellig und bin dann letztendlich bei der Canceling-Methode geblieben.
Ja, das klingt natürlich schon mal sehr interessant. Witzigerweise ist das ähnlich wie bei mir. Ich habe auch die Canceling-Variante von William O'Neill. Das Buch stellen wir auch gerne in die Shownotes. Und ja, das habe ich auch kennengelernt und fand das auch sehr faszinierend. Und deswegen war ich auch leicht angetan, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass du damit arbeitest. Und wenn du sagst 2000, das wird, glaube ich, auch die meisten interessieren, weil ganz viele noch nicht so lange an der Börse dabei sind. Ja. Wie war das denn damals, so einen richtigen Crash erlebt zu haben?
Also es war für mich, es war eine total wilde Zeit. Also erst war dieser Dotcom-Boom, wo jede Internetaktie und alles Mögliche in den Himmel gejubelt wurde. Und da wollte man natürlich dabei sein. Und so mit ja, 18 Jahren gerade mal, was kostet die Welt, hat man einfach mal ja, einen Großteil seines Geldes, des hart ersparten Geldes, wo man Ferienarbeit dafür gemacht hat und alles Mögliche, hat man einfach auf irgendwelche Namen gesetzt, die sich mit Internet oder mit irgendeiner neuen Technologie beschäftigen und ja, rumgezockt. Das hat ja geklappt erstmal und dann aber nicht mehr und dann war halt das böse Erwachen. Also ich habe dann wirklich gar nicht mehr ins Depot geschaut, als das dann runterging. Und die Aktien, die ich gekauft habe, das waren noch spekulativere, das waren teilweise Penny-Stocks. Und ja, die meisten davon musste ich dann auch wertlos aus dem Depot ausbuchen. Also so in den Keller ging das gleich und hat sich dann schon erstmal ernüchternd angefühlt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, es ist nur Geld. Also es ist irgendwie, ist das Glück nicht davon abhängig. Also ich war trotzdem noch irgendwie ein fröhlicher Mensch und nicht depressiv, weil ich da viele Stunden auch dafür gearbeitet hatte, für dieses Kapital davor und habe dann einfach gesagt, ja, irgendwie, das ist sozusagen auch eine wertvolle Erfahrung, die man macht, aber eben, ja, man muss halt auch draus lernen und das habe ich halt versucht dann umzusetzen.
Ja, sehr, sehr gut. Ist mal schön, einen Einblick zu bekommen aus der Zeit, wenn man es selber so nicht mitgehen konnte. So, du hast von der Canceling-Strategie gesprochen. Ich kenne sie bereits und würdest du den Hörern und Hörerinnen mal kurz näher bringen, was das eigentlich bedeutet?
Ja, und zwar der William O'Neill, der hat sich eben angeschaut, schon vor vielen Jahren, ich glaube irgendwie in den 60ern oder noch früher oder nee, ja, ab den 60ern glaube ich, welche Aktien in der Vergangenheit denn die beste Performance erzielt haben. Was haben denn diese Aktien gemeinsam, die in der Vergangenheit sozusagen gut gelaufen sind und vor allem auch, wie zu welchem Zeitpunkt geht man in eine solche Aktie, wenn man sie dann gefunden hat, wann investiert man, wann geht man wieder raus und daraus ist halt diese Canceling-Strategie entstanden, diese Buchstaben, das hört sich ja eigentlich an wie was vielleicht zum Abnehmen, aber es ist tatsächlich ein Akronym für diese Strategie, weil es eben 7 Gemeinsamkeiten sind, die er da gefunden hat. Ich kann es ja mal kurz aufzählen, also das sind zum Beispiel die Current Earnings, das ist der erste Buchstabe, das C, und das steht dafür, dass halt das quartalsweise Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn mindestens 25% oder halt je höher, desto besser liegen sollte. Das Ganze auf Jahresbasis, das wären dann sozusagen die Annual Earnings Increases, das ist der zweite Buchstabe. Also es muss auch auf Jahresbasis, am besten in den letzten 3 Jahren schon ein ordentliches Wachstum gegeben haben, damit eine Aktie in Frage kommt. Das N steht für New, Das heißt, es muss irgendwas an der Firma sein, das einen sozusagen einen innovativen neuen Faktor mitbringt, zum Beispiel ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung. Auf jeden Fall etwas, was halt sozusagen Dinge besser macht oder die Firma hervorhebt. Genau. Das S steht für Supply and Demand. Das heißt, an der Börse muss auch sozusagen die Aktie, das Angebot und Nachfrage von der Aktie muss auch sozusagen, oder wie formuliere ich es besser, es muss mehr Nachfrage nach der Aktie geben, wenn die Aktie steigt, als sozusagen Aktien gehandelt werden, wenn die Aktie fällt. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Das L steht für Leadership oder Leader or Laggard. Also das heißt, die Firma muss eine führende Rolle einnehmen. Die darf jetzt zum Beispiel nicht das Branchenschlusslicht sein, sondern sollte den Markt am besten führen. Und das sowohl an der Börse als auch bei den Produkten in der Branche, sollte sich halt um eine der führenden Firmen handeln und nicht um eine, die sozusagen hinterher hechelt. Ganz genau. Und dann wären wir beim I.
I.
Und das I, genau, das steht für Institutional Sponsorship. Das hört sich kompliziert an, bedeutet aber nichts anderes, dass auch die Fonds und Großanleger in diese Aktie investieren sollten. Das kann man auch nachschauen. Es sollten quasi zunehmend mehr Großanleger sich in dieser Aktie engagieren, was bedeutet, dass die Profis halt diesen Wert auch entdecken und auch dort Vertrauen haben zu investieren und das am besten sozusagen von Quartal zu Quartal steigend. Das ist auch so ein Kriterium. Und zu guter Letzt haben wir noch das M für Market, was nichts anderes bedeutet, dass der Aktienmarkt auch in sozusagen in einem Aufwärtstrend sich befinden sollte, wenn man investiert, und nicht in einem Bärenmarkt. Das heißt, das Marktumfeld ist natürlich auch noch mitentscheidend, denn quasi die Flut hebt entweder alle Boote oder eben die Ebbe senkt auch die Boote. Und da muss man natürlich auch mit der Flut gehen sozusagen, um dann in diesen Bereich zu investieren. Genau, das sind also die Kriterien. Ich selbst habe eben 2007 damit gestartet, so meine ersten Erfahrungen gemacht und habe dann in der Finanzkrise, die ja dann 2008, 2009 richtig die Aktienmärkte nochmals unter Druck gebracht hat, quasi ähnlich wie im Jahr 2000, habe dadurch in dieser Zeit kein Geld verloren. Und das war für mich sozusagen ein Aha-Erlebnis, während um mich herum viele Leute halt sehr viel Geld verloren haben, habe ich mit dieser Cancel-Strategie, weil es eben da kein Kaufsignal gab dann in dieser Zeit, an der Börse zuvor verdientes Geld behalten. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht das Richtige und bin seitdem dabei geblieben.
Also warst du dann zu dem Zeitpunkt einfach komplett in Cash?
Ich war zu dem Zeitpunkt komplett in Cash. Es gab immer wieder mal, wenn es mal so ein Kaufsignal gab, vorsichtig sozusagen vielleicht einen kleinen Zeh ins Wasser, aber wenn es dann nicht geklappt hat, wieder raus, aber im Großen und Ganzen konnte ich das Kapital sozusagen halten, was eine ganz andere Erfahrung war als 2000, also quasi genau aus den Fehlern gelernt und dadurch habe ich gedacht, ja, das ist es wohl und habe das dann auch immer mehr verfeinert, habe dann auch so ein bisschen selber damit gespielt und habe dann sozusagen auch Strategien daraus entwickelt.
Ja, sorry, um den Bogen mal kurz auf die heutige Zeit zu spannen, weil gerade ist ja auch ein bisschen turbulent. Wie würdest du das jetzt aktuell einschätzen mit dem ganzen Thema Zinsen, neue Covid-Variante?
Also grundsätzlich sind ja die Aktienmärkte jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen, was ich auch im Großen und Ganzen so erwartet hatte, weil eben ja die Anleihen eigentlich jetzt das sozusagen das sind, was sich in einer Bubble befindet, meiner Meinung nach, weil die Zinsen sind ja quasi mehr oder weniger auf 10.000 Jahres tief, also negative Zinsen gab es ja quasi noch nie, also sind diese Anleihen eigentlich das Thema, das sozusagen nur in eine andere Richtung irgendwann sich früher oder später bewegen kann und der Anleihenmarkt ist dreimal größer als der Aktienmarkt mindestens. Und das heißt, ich glaube, diesmal findet hier die Bubble statt und Aktien sind eigentlich eher so ein Fluchthafen, sozusagen das neue Gold, sage ich auch oder schreibe ich auch. Es wirft Zinsen ab und wenn man auch den Regierungen und Staaten weniger Vertrauen schenkt, dann investiert man sein Geld dort nicht mehr, wo so heftige Schulden gemacht werden, sondern man möchte vielleicht eher sozusagen sein Geld dann doch den Unternehmen anvertrauen, also dem privaten Sektor. Und da Aktien ja oder Unternehmen ja Gewinne erzielen, ist es sozusagen noch sogar noch verzinst im Gegensatz zu Gold. Und deswegen habe ich eigentlich diese Entwicklung vorhergesehen. Und jetzt selbst wenn die Zinsen jetzt steigen, ist es in der Vergangenheit ja auch so gewesen, dass Aktienkurse mit den Zinsen oft eine ganze Zeit lang gestiegen sind. Und nur dann, wenn sozusagen das irgendwann wehtut, den Unternehmen auf der einen Seite die hohen Zinsen wehtun und auf der anderen Seite die Zinsen auch dann irgendwann eine echte Anlagealternative darstellen, dann kippt das Ganze. Und aber es ist nicht so, dass jetzt man gleich jetzt Angst haben muss, dass die Aktienmärkte ins Bodenlose fallen, wenn jetzt die Zinsen ein bisschen steigen. Allerdings natürlich, es ist so, dass die Aktienmärkte natürlich am liebsten hätten, dass die Geldpolitik ultra locker bleibt. Deswegen reagieren die Märkte schon verschnupft auf solche Geschichten. Ich sehe die größere Bedrohung eigentlich so eher in einer ausufernden Inflation. Also das heißt, dass das die Unternehmensgewinne dann doch drücken könnte. Und da sehe ich schon ein bisschen Gefahren und es kann auch Korrekturen immer wieder geben. Den langfristigen Aufwärtstrend sehe ich aber nicht gefährdet.
Okay, das ist doch mal ein Statement. Das sehe ich ähnlich, muss ich zugeben. Da bin ich absolut auch von überzeugt. Zurück zu deinem Börsendienst oder erstmal überhaupt zu deinem Börsendienst. Du hast gesagt, du schreibst dazu, weil du es natürlich auch den Leuten erleichtern möchtest, diesen vorhergehenden Lernprozess im Prinzip zu ersparen. Und möchtest dann quasi da die Möglichkeit bieten, dass man dir da im Prinzip folgen kann. Was heißt das genau? Also Ritters Einsteiger-Trades, was bedeutet das für den jeweiligen Hörer oder der jeweiligen Hörerin?
Ja, also Ritters Einsteiger-Trades ist ein Börsendienst, der sich vor allem an Anfänger richtet, an Einsteiger, die jetzt sozusagen die Börse kennenlernen und vielleicht nicht jeden Fehler selbst machen wollen. Es geht wie gesagt, darum, dass die Can-Slim-Strategie auch implementiert wird. Das heißt, ich wähle die Aktien nach Kriterien aus, die eben der Can-Slim-Strategie entsprechen und investiere auch zu einem Zeitpunkt in diese Aktien, wenn diese zum Beispiel zur nächsten Aufwärtswelle ansetzen. Und da möchte ich die Leser hinführen, dass ich ihnen auch erkläre, warum investiere ich jetzt gerade in diese Aktie. Es wird jetzt nicht übermäßig viel getradet. Also das Kursziel ist zum Beispiel beim Ritters Einsteiger Trades immer 50%. Das heißt, ich will schon ordentlich, wenn ich in eine Aktie investiere, will ich da schon ordentlich Gewinnpotenzial sehen. Und auf der anderen Seite begrenze ich aber die Verluste auch bei 20%. Das heißt, dadurch, dass ich will nicht in den Keller fahren komplett mit einer Aktie und deswegen ist das auf 20% beschränkt. Es werden maximal 8 Aktien gekauft ins Depot. Also es ist eigentlich relativ überschaubar, was an Trades stattfindet. Man hält die Trades dann doch eine ganze Weile. Es ist jetzt kein hektisches Daytrading oder so, sondern es findet immer wieder mal ein Trade statt. Das Depot ist auch jetzt erst im Aufbau. Das heißt, es wird jetzt die nächsten Wochen und Monate wird es etliche Trades geben und es bietet auch den meinen Lesern in die Gelegenheit, jetzt bei dem Depotaufbau jetzt hier dabei zu sein und an der Can-Slim-Strategie zu partizipieren.
Ja. Das ist also ein riesen Vorteil natürlich dann auch für alle diejenigen, die da ein bisschen mit teilhaben möchten. Kannst du uns zu den Konditionen was sagen? Was genau würde das?
Also der Dienst ist relativ günstig, ist extra sehr günstig, um einfach Leuten, die vielleicht ein kleineres Depot haben, da Gelegenheit bieten, da mitzumachen und einfach mal zu schauen, ob Börse ihnen auch liegt und ob das ihnen Spaß macht. Der kostet 1,49 in der Woche im ersten Jahr. Man bekommt die Eilmeldungen, also die Trades, bekommt man per E-Mail und auch per SMS. Man kann dann reagieren und man hat auch sozusagen ein Einstiegsfenster. Ich empfehle dann immer in den Bereich oberhalb des optimalen Einstiegskurses, den ich dann auch in meinem Dienst dann auch beschreibe, einzusteigen. Und da hat man auch genügend Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie innerhalb von einer halben Stunde dann irgendwie reagieren muss, sondern meistens hat man da schon ein bisschen Zeit, um die Aktie zu kaufen. Also es ist sozusagen ein gemütlicher Einsteigerdienst, um einfach mal an das Thema Börse auch heranzukommen und seine ersten Schritte zu machen. Oder wenn man schon eine Weile Börsenerfahrung hat, auch eben einen Anlagestil, der jetzt nicht von Hektik geprägt ist, sondern der auch auf Absicherung und auf ja, Beständigkeit eigentlich sozusagen ausgelegt ist.
Ja, okay, also das ist absolut nachvollziehbar. Natürlich, wie auch hier, stellen wir natürlich den Link in die Shownotes. Und was muss jemand tun, der jetzt Interesse hat daran?
Ja, also da wird ein Link zur Verfügung gestellt. Dann kann man sich dafür einen Probemonat kann man sich anmelden und dann kann man sich das mal angucken, ob einem das gefällt und ob einem das Konzept gefällt. Und ja, und dann kann man es mal ausprobieren. Und wie gesagt, das ist ja auch jetzt sozusagen mal von den Kosten her überschaubar. Dann kann man es mal ausprobieren. Für alle, die dann sozusagen danach noch mehr möchten, ich habe auch noch einen anderen Dienst, der nennt sich das Aktien-Timing-System. Da geht es dann sozusagen ein bisschen mehr zur Sache und das sind dann ein bisschen mehr Trades. Aber ich würde sagen, Ritters Einsteiger-Trades ist zum Beginnen und um sich die Canslim-Strategie mal anzuschauen, sozusagen das Mittel der Wahl.
Und jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich sag mal, das Ganze auch begleiten darf und im Rahmen meines Chartchecks, was ich montags immer herausbringe, auch im Prinzip das Ganze mal so ein bisschen nachhalten kann. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich ja selber auch dem Chart zugeneigt bin und ja doch öfter mal da mich verteidige. Was sagst du denn eigentlich immer, wenn dich einer fragt, ob Charttechnik ein Hokuspokus sei?
Also ich finde, Charttechnik ist, da ist vieles Hokuspokus tatsächlich, weil es kommt eigentlich auf die eigene Psyche an und auf die eigene, auf die eigene mentale Stärke und man interpretiert immer das in den Chart, was man sozusagen möchte, also oft ist es so, also oft ist es nicht so objektiv und deswegen kann der Chart, also ist kein Allheilmittel, genauso wie also der Heilige Gral ist es nicht, wie genau die Fundamentalanalyse auch nicht, aber für das Timing ist der Chart schon sehr aussagekräftig, weil man zum Beispiel sieht, wann steigen die Großanleger in eine Aktie ein, die müssen ja sozusagen durch ihre Käufe irgendwie auffallen in dem Handelsvolumen oder in der Kursbewegung und da kann man schon ablesen, ist es jetzt eine Zeit, in der diese Aktie stark gefragt ist oder ist es eine Zeit, in der sozusagen die Ratten das sinkende Schiff verlassen eher eigentlich eine Zeit ist, wo man eher vielleicht aussteigen sollte. Also das sind schon Dinge, die Anhaltspunkte liefern. Das heißt, fürs Timing ist es entscheidend, aber alleinige Anlageentscheidungen würde ich jetzt damit nicht treffen.
Ja, gehe ich absolut konform. Lieblings ist dann wahrscheinlich so Tasse mit Henkel, ganz klassisch dem Canslim.
Ganz genau. Ich habe zum Beispiel auch gestern eine neue Aktie in das Ritters Einsteiger Trades gekauft. Das ist die Nutrien, das ist ein Düngemittelhersteller, der von der steigenden Inflation natürlich profitiert, weil einfach zum Beispiel die Düngemittelpreise sehr stark durch die Decke gehen. Der hat eben sein Muster, wo halt quasi ja mehr oder weniger die Aktie ein Hoch erzielt, dann eine Weile konsolidiert, dann wieder in Richtung des Hochs läuft und dann sozusagen unterhalb dieses Hochs konsolidiert und dann aber mit starkem Handelsvolumen darüber ausbricht. Es lässt sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert beschreiben, aber im Endeffekt liefert das dann sehr zuverlässige Kaufsignale, zu denen man einsteigen kann und einen Vorteil hat, als wenn man jetzt irgendwie zu einem x-beliebigen Punkt einfach in diese Aktie investiert.
Ja, manche, die den Chartcheck anschauen, die kennen auch diese Tasse mit Henkel-Formation, deswegen glaube ich, konnten dir auch einige folgen. Vielen lieben Dank. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Ich freue mich, dass du da gewesen bist, dass du das einmal so umrunden konntest für uns und das schön darstellen konntest. Und dann werden wir uns das sicherlich auch so im Nachgang immer weiter mal anschauen und dem Ganzen auch folgen. Und genau, dann möchten wir uns bedanken. Philipp ist leider heute jetzt nicht mit dabei, aber auch er hat gesagt und gerade geschrieben, Dankeschön. Und dann hören wir uns vielleicht auch nochmal wieder in einem zweiten Gespräch.
Ja, auch Dankeschön und alles Gute.
Alles Gute, schöne Weihnachten.
Ja, auch so. Tschüss.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Kommen wir zu unserer Investmentidee der Woche. Und Marcel, ich muss es vorwegnehmen, am Sonntag im Aktiencheck werden wir über Digital Turbine sprechen. Und ich bin so begeistert. Ich sehe hier so eine massive Unterbewertung. Könnte man als Idee mitnehmen? Wieso, weshalb und warum erfahrt ihr am Sonntag im Aktiencheck? Was hat dich denn die Woche so inspiriert?
Ja, ich nehme eine kleine Idee mit von TraderFox. Daher hier nochmal kurz der Hinweis, dass es, also ist keine Werbung, aber ist im Prinzip daher geleitet und ich möchte keine Ideen klauen, deswegen transparenzhalber meine Investment-Idee der Woche, die nicht meine Idee ist, muss ich jetzt mal weiter, also einfach nur weitergeben, ist Simpson Manufacturing. Mir gefällt nämlich die Begründung dahinter sehr, sehr gut und ich habe mir das Unternehmen mal angeschaut, weil ich das noch nicht kannte. Nochmal, Simpson, wie die Simpsons, nur ohne S, Manufacturing. Und sie werden wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich vom Infrastrukturpaket profitieren. Das wurde ja schon durchgewunken, ist im Prinzip also jetzt dabei zu wirken. Und was machen sie? Sie sind vor allen Dingen darin tätig, dass bei Gebäuden, da gibt es natürlich sämtliche Sachen, die irgendwo zu befestigen sind, von speziellen Schrauben bis hin zu Platten, Betonbauprodukte, also alles, was irgendwo in einem Haus denkbar ist, stellen sie. Sie sind mittlerweile so breit aufgestellt, dass auch von Scharnieren bis hin zu ganz besonderen Verschlüssen, all das im Prinzip liefern sie und werden natürlich dann auch enorme Zuwächse erfahren im Rahmen dieser Erneuerung der USA. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Fantasie, was jetzt spielen kann, so ähnlich wie Amaresco. Das war ja auch schon ein Investment, was mir sehr gut gelungen ist. Und ich glaube, hier ist die Idee von TraderFox schon sehr, sehr gut. Und ich überlege, hier mitzugehen.
Dann solltest du investieren. Lass es uns wissen. Nächste Woche gibt es ja sogar Quartalszahlen. Ich bin total überrascht. Hast du sie schon offen oder soll ich erstmal die Dividenden ansehen?
Zeig uns mal, welche Dividenden
dabei sind. Also, liebe Aktionäre, am Montag, wir haben drüber gesprochen. Shell, dann die VF Corp ist mit dabei. Dominion Energy. Am Dienstag kriege ich eine Dividende von Xylem. Citrix wird bezahlen. Stanley Black & Decker. Mittwoch Juniper. EA. Und am Donnerstag kriegen wir auch wieder nochmal schönes Weihnachtsgeschenk hier von Nvidia. BlackRock wird bezahlen. Jack Henry. Und am Freitag Suncor und Meetech. Also es gibt doch einige Dividenden, auch nochmal, selbst an Weihnachten.
Ja, selbst an Weihnachten gibt es Geld, ist schon verrückt.
Unglaublich. Und es wird sogar berichtet und wir haben sogar einige Unternehmen davon im Depot.
Ja, das stimmt, genau. Am Montag geht es erstmal los, am Abend wird Nike berichten. Klassisch sind sie immer mit einer der spätesten, die das machen. Dann am Dienstag geht es weiter mit General Mills, Factset, auch ein sehr interessantes Unternehmen, kann man sich durchaus mal anschauen. Ja. Am Abend dann BlackBerry, am Mittwoch Cintas mit dabei. Wir werden berichten, haben wir im MVI-Depot. Außerdem Paychex, wir sind beide investiert.
Ach, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, jetzt in diesem Sell-Off. Nichts, merken sie nicht.
Nahe Allzeit hoch. Das sind robuste Unternehmen, die wirklich super laufen. Hornbach wird ebenfalls am Mittwoch die Zahlen präsentieren.
Kenne ich sehr, sehr gut jetzt seit dem Ausbau.
Ja, du bist ja nicht nur ein großer Kunde, sondern auch großer Fan. Am Donnerstag passiert nichts, am Freitag passiert nichts. Wollen wir auch nichts mehr hören von der Börse. Wir sind einfach dann im Weihnachtsmodus.
Nein. Am Freitag gibt es noch unseren Jahresrückblick, unsere Weihnachts-Aktien-Podcast-Folge. Wird ein bisschen was Entspanntes für die Ohren. Hört einfach mal zu, wenn ihr keine Lust mehr habt, den Weihnachtsbaum zu schmücken, müsst ihr sagen, hier, ich muss mich noch ein bisschen bilden.
Ja.
Und noch ein bisschen was machen. Marcel, ich bedanke mich bei dir.
Danke auch.
Und dann wünschen wir euch dann noch natürlich einen schönen vierten Advent. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns bitte einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.